Das Allerwichtigste, was zur Lebenszufriedenheit beiträgt, ist nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder wie viel Erfolg wir hatten oder wie viele Oscars wir gewonnen haben oder mit wie vielen Frauen wir geschlafen haben oder was auch immer, sondern wie sind die Beziehungen, die wir geführt haben? Und Verletzlichkeit ist einer der wichtigsten Faktoren für gutes Beziehungsleben.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich freue mich auf diese Jubiläumsfolge ganz besonders, denn ich spreche heute mit dem Psychologen und Moderator Lukas Klaschinski. Falls dir Lukas Stimme eben bekannt vorkam, dann hast du ihn möglicherweise schon in einem seiner Podcasts bereits gehört. Denn Lukas ist beispielsweise regelmäßig zusammen mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl in Podcasts auf Sendung oder live auf Tour. Unser Thema heute lautet Verletzlichkeit. Lukas erklärt, warum wir vor negativen Gefühlen langfristig gar nicht weglaufen können und es deshalb auch überhaupt nicht erst sollten. Er sagt dabei, wenn wir unsere eigene Verletzlichkeit vor uns selber zulassen und sie in einem gesunden Rahmen nach außen tragen können, dann hat das nicht nur positive Effekte auf unsere emotionale und körperliche Gesundheit, sondern vor allem auch auf unser Sozialleben. Ach, was sage ich, auf unser Leben allgemein. Aber warum fällt es uns oft so schwer, Verletzlichkeit zuzulassen und sie auch noch nach außen zu zeigen? Und wie schaffen wir es überhaupt, die eigene Verletzlichkeit selbst zu spüren und sie dann auch noch in einem gesunden Rahmen zu kommunizieren? Lukas hat darauf Antworten. Und ich habe in diesem Gespräch viel gelernt. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, ihn begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Lukas.
Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du da bist. Wie gewohnt würde ich am Anfang gerne dir ein paar kurze Sätze hinwerfen, die du dann beenden darfst. Mhm. Wollen wir loslegen?
Ja, bitte.
Sehr gerne. Die Psyche des Menschen ist
veränderbar, aber auch sehr, sehr determiniert durch die Erfahrung, die wir gemacht haben.
Gefühle sind
da, um uns Hinweise zu geben und um uns in Richtung zu weisen und nicht dafür da, um verdrängt zu werden. Obwohl wir das sehr oft machen und ich auch.
Ich auch. Verletzlichkeit ist
ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mehr Lebenszufriedenheit zu bekommen und im Leben einfach das ganze Spektrum wahrzunehmen und die Unterschiedlichkeiten, die es gibt. Also eigentlich ist es so, als ob man mit Verletzlichkeit seinen Filter aufmacht für alles, was da ist.
Verletzlichkeit zu zeigen ist
in manchen Situationen angebracht, in anderen vielleicht nicht, aber in viel mehr Situationen angebracht, von denen wir eigentlich nicht denken, dass es dort angebracht ist. Und wenn wir damit anfangen, erzeugen wir eine Beziehungsebene zu anderen Menschen und werden, glaube ich, qualitativ höhere Beziehungen leben können.
Einen Podcast zu machen ist,
ich glaube, wie mit Tätowierungen haben, eine Sache, die man haben muss in Berlin. Sonst ist man kein wirklicher Berliner. Nein, Quatsch. Jemanden zu finden, der keinen Podcast hat, das ist das Schwierige. Nicht jemanden zu finden, der einen Podcast hat.
Okay, lassen wir mal so stehen. Vielen, vielen Dank dir. Ich fand, da waren gerade schon total spannende Antwortpunkte bei. Du hast ja gerade gesagt, es ist so ein bisschen, wenn man Verletzlichkeit zulässt oder zeigt, wie wenn man einen Filter öffnet und Gefühle, die quasi da ja vorstehen, wollen uns auf etwas hinweisen. Mhm. Magst du das vielleicht einmal ausführen? Wie kann man Verletzlichkeit als Filter sehen oder als Filter, den man öffnet, wenn man es zulässt?
Mhm. Also wir gehen ja immer davon aus, dass wir negative Gefühle einfach verdrängen können. Ich will mal damit anfangen. Mhm. Ne? Wenn wir uns in einer Situation unangenehm fühlen und es einfach wegdrücken, und quasi damit sagen, okay, das nehmen wir jetzt nicht mehr wahr, denken wir, das funktioniert. Aber das Problem ist, dass die Gefühle nicht weg sind, sondern an weiteren Ecken auf uns warten und wieder zurückkommen. Und wenn wir anfangen, ein Gefühl nicht wahrnehmen zu wollen, ist es so, als ob die ganze Bandbreite an Gefühlen, die eigentlich da sind, nämlich auch die angenehmen Gefühle, die können wir dann irgendwann auch nicht mehr wahrnehmen, weil sich der Filter leider nicht so fein justieren lässt und wir den nur auf die negativen oder, ich sag lieber, unangenehmen Gefühle einstellen können. Und wenn wir jetzt anfangen, mit unserer Verletzlichkeit rauszugehen, ist es so, als ob wir diesen Gefühlen, die da aufkommen, weil es ja im ersten Moment unangenehm, wieder mehr Raum geben. Aber auf der anderen Seite bekommen wir eine Qualität dazu, nämlich auch feine, sehr angenehme Gefühle wieder besser fühlen zu können. Und was Verletzlichkeit ja immer schafft, und vielleicht kennst du das aus einer Situation, wenn dir jemand was anvertraut hat, wo er wirklich verletzlich war in der Situation, dass du dich gleich viel mehr zu dem hingezogen gefühlt hast, wenn es adäquat war in der Situation. Es gibt Leute, die oversharen, die tragen ihr Leid nach außen. Das hat auch nicht was mit Verletzlichkeit zu tun, sondern es hat einfach was mit Selbstmitleid zu tun. Nicht Selbstmitgefühl, sondern Selbstmitleid. Aber wenn Leute, die eigentlich das Geschenk gemacht haben, sich verletzlich zu zeigen, fühlt man sich ja sehr, sehr verbunden mit den Menschen. Und das ist eine weitere Qualität von Verletzlichkeit, nämlich, dass du eine Verbindung mit anderen Menschen schaffst. Und vor allem auch eine Rampe, eine Bühne dafür, dass sie das auch tun. Ne? Wenn du dich verletzlich zeigst und du jemanden hast, der das zu schätzen weiß, wird dir das auch tun. Und dadurch erreicht dir eine andere Beziehungsebene.
Ich würde mal gerne nochmal auf einen Satz eingehen, den du gerade am Anfang gesagt hast. Deine Antwort, nämlich negative Gefühle zu verdrängen, funktioniert nicht.
Ja.
Warum ist das so? Oder beziehungsweise, wie macht sich das deutlich? Wie kommt sowas raus?
Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade eine Hörerin gehabt in einem Podcast und die hat uns eine Nachricht geschrieben, dass sie in so einer sexuellen Situation sich nicht abgrenzen konnte. Und in dem Moment hatte sie eigentlich schon ein Gefühl zu der Situation. Ne? Sie hat keinen Bock gehabt, einen Blowjob zu geben. Und eigentlich hätte sie sich abgrenzen müssen und hätte sagen müssen, hey, ich habe hier ein ganz klares Gefühl in mir. Ich habe gar keinen Bock dazu, auch wenn du das in 1000 Pornos gesehen hast. Ich möchte das nicht machen. Aber sie wollte nicht als prüde oder als verklemmt gelten und hat es dann letzten Endes doch durchgezogen. Durchgezogen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sie hat es gemacht. Und hat dann am Ende ein schlechtes Gefühl gehabt, ne? Also in der Situation hätte sie sich eigentlich dem unangenehmen Gefühl stellen müssen, zu sagen, hey, ich habe keinen Bock dazu, egal wie du mich dann findest, ich mache es nicht. Dann hätte das unangenehme Gefühl nicht auf sie gewartet hinter der Ecke. Nämlich, ich habe mich nicht dem unangenehmen Gefühl in der Situation gedrängt, habe mich dem hingegeben, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich das Gefühl, was es auslöst, das nicht zu machen, nicht spüren wollte. Und dafür kam es dann zurück und hat hinter zwei Ecken gewartet, nämlich mit dem Gefühl, eigentlich hast du hier gegen deine Werte, gegen dein inneres Gefühl gehandelt. Und das meine ich damit, wenn wir uns der Situation nicht stellen, und da gibt es auch vielleicht nonsexuelle Beispiele, der Chef kommt rein, ballert einem Akten auf den Tisch, die fallen vom Tisch runter und der Chef guckt einen an und sagt, ja, muss erledigt werden. Man könnte die aufheben in dem Moment oder man könnte sagen, ja, ich arbeite hier nicht vom Boden aus und setzt sich dem Chef zuwider. Und das kann in dem Moment unangenehme Gefühle auslösen und trotzdem sich dem zu stellen und sagen, ich nehme diese Gefühle an in dem Moment, die sie auslösen und handle nach meinen Werten. Und das gibt es natürlich auch in Sachen Verletzlichkeit. Ne? Vielleicht kennst du eine Situation, wo du mit einer Partnerin, mit einem Partner warst und eigentlich das Bedürfnis hattest, dass er oder die sich dich mal in den Arm nimmt, ne?
Mhm.
Und was wir ganz oft machen, ist eigentlich ein, hey, du bist so unaufmerksam geworden. Also wirklich, du vergisst alles. Und vor allem vergisst du auch den scheiß Müll rauszubringen. Das heißt, wir stehen eigentlich nicht zu unseren Gefühlen, zu unserer Verletzlichkeit in dem Moment, projizieren es auf was anderes, um das nicht wahrzunehmen. Und dieses negative Gefühl, was wir verdrängen in dem Moment, das bleibt erhalten.
Das bleibt erhalten und kommt dann einfach an, also du hast ja gerade gesagt, das wartet einfach an einer anderen Ecke auf uns.
Genau, das wartet.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es oft ja auch gar nicht so ist, dass ich mich jetzt bewusst entscheide, wenn ich jetzt irgendwie mich, also irgendein Gefühl habe, was nicht schön ist, ob das jetzt irgendwie ist, eine kleine sexuelle Handlung ist immer ein extrem krasses Beispiel, was ja auch alleine schon wegen des Beispiels viele Menschen emotionalisiert. Das kann ich mir zumindest so vorstellen. Aber auch in anderen Beispielen, ob es das jetzt auf der Arbeit ist oder irgendeine andere Alltagssituation, kann ich mir vorstellen, dass wir oft gar nicht so bewusst, also ich für mich, für meinen Teil kann das auf jeden Fall sagen, dass ich, oder ich arbeite da auch total stark dran und versuche da irgendwie mehr hinzukommen. Aber oft auch gar nicht so merke, ah, hier ist jetzt ein unangenehmes Gefühl. Ich entscheide mich jetzt bewusst, das mal kurz nicht zuzulassen, sondern ich merke eigentlich gar nicht, dass ich das verdränge. Und dann ist man ja irgendwie in so einer Art Teufelskreis, weil man ja gar nicht weiß, dass man was verdrängt, oder? Ja.
Du bist in einem Automatismus in dem Moment und dir geht es da wie 99,9% der Menschen und mir in den meisten Fällen auch. Wir verdrängen von Natur aus unangenehme Gefühle und wollen angenehme Gefühle wahrnehmen. Und das passiert in so einem Automatismus, dass uns das noch nicht mal bewusst ist. In einem Streit, in einer Situation, dass wir so eine Art Übersprungshandlung haben. Uns ist eine Situation unangenehm und wir nehmen unser Handy, damit wir das nicht spüren müssen. Was braucht es, um unangenehme Gefühle besser wahrnehmen zu können? Der erste und allerwichtigste Schritt ist Achtsamkeit. Das heißt, den Moment wahrnehmen zu lernen. Und das machen wir außerhalb von Extremsituationen, nämlich nicht in der Situation, wo es richtig brennt, sondern außerhalb der Situation. Wenn wir zum Beispiel gerade überhaupt gar nicht so extreme Empfindungen haben, einfach mal Schritte bewusst machen. Uns über die Lippe streichen und gucken, wie fühlt sich das an. Ein Essen bewusst essen. Und in dem Moment, wo wir Achtsamkeit kultivieren, schaffen wir es auch, achtsamer in solchen extremen Momenten zu sein. Und dann können wir das, was wir wahrnehmen, mehr als Qualität wahrnehmen, ohne dem gleich eine Bewertung zu geben. Weil in dem Moment, wo wir sagen, oh Gott, das ist schrecklich, ich will hier raus, sind wir schon im Rückzug. Und in dem Moment, wo wir sagen, hey, krass, es entsteht gerade ein Drücken auf meiner Brust, wenn du das sagst, oder ich merke, wie ich mich innerlich so zusammenziehe, in dem Moment können wir mit dieser Situation viel, viel besser umgehen und vor allem das Allerwichtigste, unsere Emotionen durchfließen lassen und nicht anhalten und was Neues fühlen, was wir dann lieber fühlen wollen. Ja.
Ja, das klingt plausibel. Ich kann es zu gewissen Teilen auch, kenne ich's von mir selber irgendwie. Das weiß nicht, wenn man irgendwie meditiert beispielsweise. Ich habe irgendwann mal, als ich vor 2-3 Jahren oder so damit angefangen habe, mal regelmäßiger zu meditieren und dann fallen einem einfach irgendwie so achtsam, also fallen einem Gedanken, die man denkt, in anderen Situationen auch auf, quasi.
Jetzt. Ja, total. Also wir sind ja eigentlich immer fast immer zu 100% identifiziert mit der Situation. Ne?
Was bedeutet das?
Also, dass das der Zustand ist in dem Moment, in dem wir für immer sein werden. So fühlt sich das an. Ne?
Okay, gecheckt, ja.
Also wir checken nicht, dass sich unsere Gefühle verändern und wir der Himmel sind und nicht das Wetter in der Situation. Also eigentlich sind wir ja, wenn man es nimmt, eher der Himmel, wo es unterschiedliches Wetter gibt. Ja. Aber der Himmel verändert sich nicht. Der Himmel nimmt wahr. Und das Wetter ist, ey, ich bin gerade ultra frustriert und fühle mich nicht geliebt oder ey, ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. Aber das Wetter wird sich 2 Stunden später verändert haben. Und in dem Moment, wo wir 100% identifiziert sind, checken wir nicht, dass wir nicht das Wetter sind, sondern der Himmel.
Das ist ein schöner Vergleich. Ja, es ist, finde ich, sehr einleuchtend. Voll gut. Wir sind der Himmel, nicht das Wetter. Ich würde noch mal kurz einen Punkt zurückgehen. Du hast ja gerade gesagt, man braucht Achtsamkeit. Und ich finde Achtsamkeit absolut wichtiges Thema, aber auch ein bisschen schwer zu greifen, weil es in den letzten Jahren extrem
durchgenudelt wurde.
Extrem durchgenudelt wurde, vielen Dank. Und einfach, also ich nehme es mittlerweile so als Buzzword wahr. Deswegen an der Stelle vielleicht einfach mal kurz der Einschub. Was verstehst du unter Achtsamkeit? Hast du da vielleicht sogar eine Definition?
Ja. Nicht in der Zukunft sein und nicht in der Vergangenheit, sondern in dem Moment, wo es passiert und im Idealfall ohne Bewertungen wie gut oder schlecht. Und das heißt konkret, ich laufe und spüre, wie meine Füße auf den Boden gehen und denke nicht, ich laufe gerade zu dem Termin und ich bin zu spät, verdammt, was wird alles passieren? Mein Chef wird so und so reagieren oder der Typ, den ich da treffen will, der wird so und so reagieren. Wir sind ja eigentlich nie im Moment. Wir sind immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir denken irgendwann, wenn wir uns richtig anstrengen und richtig schnell laufen, sind wir irgendwann im Moment. Aber das ist eine Illusion, das wird nicht passieren. Man kann 10 Jahre zurückgehen, wo man das auch schon gedacht hat und wird feststellen, fucking, da habe ich das auch schon gedacht. Und jetzt denke ich das noch immer. Was wird wohl in 10 Jahren passieren? Da wird man immer noch in der Zukunft oder in der Vergangenheit sein. Das heißt, achtsam zu sein, heißt hier, jetzt, in diesem Moment. weil es eigentlich keine große Rolle spielt in den meisten Fällen, ob ich mich jetzt darüber sorge, was in der Zukunft passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist. Es wird die Vergangenheit nicht ändern und ganz, ganz, ganz vielen Fällen, 99,9% der Fällen, auch die Zukunft nicht verändern, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit darüber Sorgen mache. Ein Beispiel, wo das natürlicherweise passiert, ist der Flow, ne? Also den kennen wir alle, dass wir die Zeit und den Raum um uns vergessen, im Idealfall zum Beispiel beim Sex. Also wenn wir beim Sex nicht im Flow sind, ist unschön. Oder da dann darüber nachdenken, hey, was muss ich noch einkaufen? Und eigentlich habe ich ja morgen diesen Termin, habe ich mich darauf richtig gut vorbereitet. Das ist ungünstig. Also beim Sex sind wir im Flow, wenn wir guten Sport machen und der Sport irgendwie so einen Einklang schafft. Meistens auch oder oft Sachen, wo wir hyperkonzentriert sind und es braucht da uns ganz, dann sind wir auch in einem Flow, also in einem Zustand, wo es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern einfach nur jetzt im Moment. Ich bin beim Surfen zum Beispiel im Flow und das ist ja eigentlich so ein Zustand der Achtsamkeit. Den Zustand der Achtsamkeit können wir noch mit Konzentration, mit einem Bewusstsein für diesen Moment spicken.
Okay, ich finde, das kommt da gut raus. Vielen Dank. Und du hast ja gerade auch schon vor 2 Minuten oder so so ein paar Sachen gesagt, irgendwie nimm mal wahr, irgendwie nimm nicht sofort dein Handy in die Hand. Also da muss ich sagen, da habe ich ungünstigerweise leider eine große Resonanz gespürt. Das ist passiert mir auch super, super häufig. Aber hast du da für dich vielleicht praktische Methoden oder Sachen, wo du sagst, das anzuwenden hilft dir oder hat dir geholfen? Mhm. Weil ich finde, so Hintergrund meiner Frage ist, ich habe das Gefühl, oft man weiß so irgendwie in der Theorie, ja, ne, nicht so oft aufs Handy gucken oder mal mehr im Moment sein, aber das gelingt trotzdem nicht immer so gut. Vielleicht hast du ja sagst du ja aus deinen Erfahrungen heraus, das hier ist eine gute Strategie.
Ja, das Problem ist, das eine ist eine bewusste Entscheidung, das andere ist unterbewusst. Und wir kämpfen ja immer gegen unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, ja, unser Unterbewusstsein greift nach dem Handy, wenn wir uns unangenehm fühlen oder wenn wir sagen, hey, wir haben gerade kurz Langeweile und können es gar nicht mehr ertragen, weil unser Gehirn Futter braucht und immer diese Dopaminstöße, die wir im Handy bekommen. Und das heißt, mit unserem Bewusstsein, das müssen wir immer anschalten, um gegen unser Unterbewusstsein anzutreten. Und das ist ein Kampf, den können wir nur verlieren. Weil unser Bewusstsein ist auch nicht die ganze Zeit da. Das müssen wir auch in irgendeiner Weise ansteuern. Unser Unterbewusstsein ist die ganze Zeit da. Die ganze Zeit am Rödeln und am Machen und am Reagieren auf Reize. Wir müssten uns Rahmenbedingungen schaffen, die es erleichtern. Das ist der erste Schritt, ne? Das heißt, ganz, ganz einfach, entweder auf ein schäbiges Handy umsteigen, was keine Social Media kann und das dann auch bewusst nicht mitnehmen. Oder wir sagen, hey, wir machen Day Off. Sonntags ist mein handyfreier Tag. Wir bekommen keine Push-Nachrichten aufs Handy. Wir haben Limits auf dem Handy, wenn wir jetzt ganz konkret oft beim Handy bleiben. Mhm. Ich darf 25 Minuten, Beispiel bei mir, ich darf 25 oder 20 Minuten auf Instagram meine Zeit verschwenden. Die schaffen wir ja gar nicht so viel. Aber wenn wir die ganze Zeit nehmen würden, die wir bei Instagram sind oder bei irgendwelchen anderen Seiten, dann würden wir ziemlich viel mit dieser Zeit anfangen können. Ich bin 50 Minuten bei WhatsApp, das nutze ich jetzt auch beruflich, das ist also schwierig, das zu trennen. Instagram ja auch, aber ich stelle mir Limits und dadurch kämpfe ich quasi oder zäume mein Unterbewusstsein, was natürlich immer Bock hat auf Instagram und Co. Und das andere ist, Morgenroutinen einführen. Das sorgt auch für ein bewussteres Leben. Und da kann man ganz, ganz einfache und schöne Sachen machen und die klingen halt total abgedroschen. Aber wenn man sich jeden Tag vielleicht auch mit einer geführten App Zeit nimmt zum Meditieren, jeden Morgen 15 Minuten, ne, habe ich nicht die Zeit. Okay, dann teile sie halt nicht ein, ne, für dich, wenn man das zu sich selber sagt. Also ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ich habe die Zeit nicht. Für wen hat man denn Zeit, wenn man sie nicht für sich selber hat?
Ja, das ist ein gutes Argument. Also dieses, ich habe die Zeit nicht. Ich meine, im Grunde haben wir ja alle 24 Stunden am Tag. So,
ja.
Also.
Und was geht da vor immer, ne? Dass man sagt, hey, ja, ich habe Zeit, das jetzt schnell noch abzuarbeiten. Ich habe Zeit, den Kaffee noch schnell in mich reinzutrinken. Aber ich habe keine Zeit, mir 15 Minuten jeden Tag zu nehmen, um zu meditieren. Und ich kenne das bei mir, dass ich mich immer wieder dabei erwische. Heute habe ich wirklich keine Zeit. Fucking, hast du keine Zeit oder bist du einfach nicht bereit dafür? Also Meditation ist so eine Sache Und was ich auch habe für mehr Bewusstheit, für mehr Achtsamkeit und auch für mehr positive Gedanken, ohne toxisch positiv zu werden, dankbar zu sein für ganz kleine Sachen und das in der Routine. Also nicht, ich bin jetzt so dankbar, dass ich jetzt in dieses Mikrofon spreche, sondern, kann man natürlich auch denken, sondern morgens, dass ich mir drei Sachen rausnehme, für die ich dankbar bin, und abends drei Sachen, für die ich dankbar bin, die an dem Tag erlebt zu haben. Und drei Sachen fallen einem oft ein. Es müssen auch keine Erlebnisse sein, sondern hey, cool, dass ich, oder danke, dass ich in einem schönen, trockenen Bett liege und hier gebettet bin und darüber nachdenken kann.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle. Und wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HumansAreHappy15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, wenn man es dann so ein bisschen schafft, mal die eigenen, weil ich denke mir, das ist ja der erste Schritt, ne, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir nochmal zurückgehen zum Thema Verletzlichkeit, wenn ich irgendwie meine eigene Verletzlichkeit wahrnehmen will, dann ja, muss ich ja insgesamt Gefühle wahrnehmen und
unbewusst. Ja, genau. Und du musst diesen Mechanismus durchbrechen. Ja. Oh, ich fühle mich hier gerade unangenehm. Ich mache eine Übersprungshandlung oder eine Handlung, die das verdrängt, und dann fühle ich mich wieder einigermaßen gut. Das muss erstmal gegeben sein, dass du deine eigenen verletzlichen Momente überhaupt erkennst. Und dafür braucht es Bewusstsein.
Und dann muss man da auch reingehen, bedeutet es das, oder? Also ich merke, ich fühle mich hier unwohl. Oder ich merke irgendwie, weiß nicht, es kommt ein doofes Gefühl auf. Oder können wir auch sagen, jemand hat mich irgendwas, weiß nicht, hat mich echt verletzt, das Verhalten von irgendwem, dann das, also ja, nicht sich da reinzugeben und sich darin zu suhlen, aber wirklich sich zu fragen, wie fühlt sich das an, ne? Und das und das wahrzunehmen.
Ja, unbedingt.
Wie ist deine Erfahrung dazu? Also du arbeitest ja viel mit dem Thema zusammen und sagst, das ist am Ende wie dieser Filter, der quasi, ich stelle es mir jetzt gerade auf so einer Skala vor und die geht, weiß nicht, jetzt von minus 10 bis plus 10 und ich will halt keine Gefühle spüren, die beispielsweise negativer sind als eine minus 5. Dann habe ich aber immer auch den Filter gleichzeitig bei plus 5 gesetzt und kann auch nichts Positiveres äquivalent wahrnehmen. Ist das so das, was du meinst mit, man kann diesen Filter nicht so fein justieren, sondern setzt die Schraube immer auf beiden Ebenen an?
Du musst dir das vorstellen wie ein Pendel, der ausschlägt.
Ja.
Und je mehr du dem Raum lässt, im Positiven auszuschlagen, beziehungsweise umgekehrt, je mehr Raum du dem lässt, im Negativen auszuschlagen, desto mehr darf er auch in die andere Richtung ausschlagen. Das ist so ein Pendel, der hin und her geht. Und wenn du sagst, oh nee, der soll bei unangenehmen Gefühlen bei 1 stoppen, mehr darf es nicht, dann kann der auch nur auf 1 ausschlagen bei den angenehmen Gefühlen. Und das meine ich mit Feinjustierung des Filters.
Warum fällt uns das so schwer, dann Verletzlichkeit oder negative Gefühle vielleicht erstmal so im Allgemeinen zuzulassen? Weil wenn sie eigentlich, es liegt ja so auf der Hand, und was du sagst, ist auch alles vollkommen logisch. Und trotzdem versuchen wir ja oft, das zu verdrängen oder nicht wahrzunehmen oder vielleicht auch gar nicht irgendwie nach außen zu zeigen, wenn wir uns mal nicht gut fühlen, wenn wir mal unsicher sind, wenn wir verletzt sind. Mhm. Geht es einfach darum, dass man versucht, kurzfristig irgendwas zu vermeiden und das Unterbewusstsein da nicht weiß, dass es einem langfristig eigentlich besser gehen würde? Oder warum fällt es so vielen so schwer?
Es ist so multifaktoriell. Also es hat ganz, ganz viele Stränge, die wir darauf hindeuten. Also ein Strang, wenn du geschichtlich auf Menschen guckst, ist, wir alle kommen aus einer kriegstraumatisierten Generation und wurden von Eltern erzogen, die von Eltern, die kriegstraumatisiert waren, erzogen wurden. Und im Krieg war Verletzlichkeit das, was du am wenigsten gezeigt hattest und was ganz, ganz wenig Platz hat. Also sind wir alle sozialisiert, unsere Verletzlichkeit eigentlich nicht zu zeigen. Und dann gibt's noch so Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ey, heul doch nicht, mach dich mal gerade oder ganz, ganz viele Themen. Das heißt, für viele Männer heutzutage, obwohl es dann tatsächlich einen großen Wandel gibt, ist es in der Tendenz schwerer, das zu zeigen, als für viele oder einige Frauen. Das ist halt dieses Thema, wie sind wir aufgewachsen, wie sind wir erzogen worden, was haben wir mitbekommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich immer mal wieder Enttäuschung gab mit dem Thema Verletzlichkeit, ne? Dass wir uns verletzlich gezeigt haben und dann einen auf den Deckel gekriegt haben. Und das fühlt sich so, so unangenehm an. Und dass wir durch die Erziehung, durch unsere Psychoedukation uns gar nicht so bewusst sind, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns auch verletzlich zeigen, ne? Dafür muss es erstmal ein Bewusstsein geben, um dann zu sagen, hey, das fühlt sich im ersten Moment unangenehm an, wie das erste Mal nach langer Zeit zum Sport zu gehen oder in ein Eisbad zu steigen oder ich habe jetzt eine lange Wanderung gemacht, ne? Die ersten 5 Kilometer haben sich irgendwie unangenehm angefühlt, aber es hat sich danach verdammt geil angefühlt. Das heißt, zu wissen, Verletzlichkeit in dem Moment wird sich vielleicht unangenehm angefühlt, aber da hinten wartet was es wert ist, diesen Weg zu gehen. Und dafür ein Bewusstsein zu bekommen, das ist auch nicht, ja, gang und gäbe. Und das machen wir gerade.
Also es ist so ein bisschen so, meine Freundin hat letztens zu mir gesagt, wir arbeiten eigentlich die ganzen Traumata unserer Elterngeneration auf. Ne? Also das kommt so, ist natürlich jetzt sehr plakativ gesagt, ne? Aber trotzdem die Erziehung, die durch kriegstraumatisierte Generationen dann weitergegeben wird, spielt da sicher mit rein. Und das erinnert mich gerade ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast, dass wir quasi, oder das, was heißt jetzt unsere Generation, aber zur Zeit, der Zeitgeist, zumindest kommt mir das so vor, vielleicht ist es auch eine Geschichte, in welcher Bubble hält man sich auf, aber das ist halt, ja, das ganz viel aufbricht, so, was irgendwie Gefühle zeigen und die Akzeptanz auch von Schwäche beispielsweise, dass da einfach, ja, viel mehr Interesse ist und auch Informationszugänglichkeit. Wahrscheinlich spielt das mit rein.
Ja, ganz viele Sachen spielen eine Rolle. Also, dass Erste ist, dass wir den Luxus haben, uns überhaupt damit beschäftigen zu können. Ich glaube, in dem Moment, und unser Kopf ist ja eine Problemlösemaschine und wir sind die erste Generation, wo es so wenig Probleme im Außen gibt, dass wir uns auf die Probleme in Anführungsstrichen im Inneren fokussieren können und dürfen. Und die Generation davor und die Generation davor hatte so viel Scheiße am Laufen im Außen, dass sie gar nicht ins Innere gucken konnten. Ich nenne dir ein Beispiel. Ich habe mit Eva Cepesi, Holocaust-Überlebende, ein langes Gespräch geführt. Die ist als 14-Jährige dagelassen worden in Auschwitz und nicht auf den letzten Todeszug mitgenommen worden. Die hat also in einem Berg von Leichen überlebt und hat 50 verdammte Jahre nicht über das gesprochen, was hier passiert ist, weil sie es einfach nicht konnte, weil sie so tief traumatisiert war. Erst mit ihrer Tochter zusammen, die tatsächlich die gleichen Bilder visualisiert hat wie ihre Mutter, die sie in sich getragen hat. Also das sind unvorstellbare Sachen, die da passiert sind. Erst 50 Jahre später konnte sie das aufarbeiten. Das heißt, ihre Tochter hat es schneller geschafft. Wir nehmen die Trauma unserer Eltern und verarbeiten die, aber weil wir den Luxus haben, das erste Mal in der Position zu sein, das machen zu können und zu dürfen. Und weil unser verdammtes Gehirn einfach Futter braucht und nach Problemen sucht und diese auch verwerten und verarbeiten möchte. Was wären wir ohne Probleme?
Glücklich?
Eben nicht. Unser Gehirn funktioniert leider so nicht, ne? Also zum Thema Glück, ich glaube, das ist eine Einbildung, ne? Wir funktionieren mit Kontrasten. Ich könnte dir jetzt heute alle deine Probleme nehmen und so viel Geld geben, wie du nur haben könntest. Dein Gehirn würde sich innerhalb von 2-3 Wochen darauf einstellen. Dein Gehirn würde sagen, ach, okay, das ist also das neue Null, nehme ich das. Unser Gehirn funktioniert eher so, dass du mal was Gutes machst, mal was Schlechtes, mal was Gutes und dadurch kannst du das Gute wahrnehmen. So ein Beispiel ist, Jay-Z und Beyoncé sollen ab und zu mal in schäbigen Hotels absteigen, ne? Warum machen sie das, wenn sie sich eigentlich jedes Hotel der Welt leisten können? Weil sie jedes Hotel nicht mehr wahrnehmen, diese ganz edlen, geilen Hotels, nehmen sie nicht mehr als solches wahr, wenn sie nur da drin wären. Das ist ein verdammtes Luxusding, ne, was ich da beschreibe. Aber im Kleineren skaliert für uns normallos heißt das, sich ab und zu mal was ganz Tolles kochen, dafür haben wir mehr Wertschätzung, mehr Wahrnehmung, als immer die ganze Zeit super edel zu essen.
Ja, ja, voll verstanden. Wie ist das, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben den Luxus, wir haben die die wenigeren Probleme im Außen, wir haben die Informationen und auch den Willen und die Akzeptanz quasi da reinzugehen. Wenn ich jetzt beispielsweise erstmal ins Innere schaue und mehr wahrnehme, nicht nur, was habe ich für positive Gefühle, sondern was habe ich vielleicht auch für negative Gefühle, wo ist irgendwie ein unangenehmes Ziehen oder Drücken in der Brust oder im Bauch und was tut mir da vielleicht auch weh. Da kommen wir ja auch schnell irgendwie zum Thema Angst. Also das spielt wahrscheinlich, denke ich mal, stark mit rein, sich selber mit seinen eigenen Dämonen zu beschäftigen und die dann auch noch nach außen zu tragen. Jetzt einfach nur das Wissen, danach tut's vielleicht nicht mehr so weh oder danach wird's besser oder ein bisschen angenehmer, ist das eine. Aber wo kommt diese Angst her? Wie kann man die vielleicht verstehen, um zu sagen, sie ist eigentlich gar nicht so begründet oder wie ist das?
Du meinst die Angst vor der Verletzlichkeit?
Ja, ich glaube, viele Menschen haben Angst vor Verletzlichkeit, ja.
Ja, also das sind Erfahrungen, die sie schon gemacht haben. Hey, ich wurde mal verletzt, als ich mich verletzlich gezeigt habe, da wurde nicht drauf positiv reagiert. Mir wurde das anders beigebracht, man macht das nicht. Oder es ist manchmal auch die Angst vor der Angst, also die Angst vor diesen Gefühlen, die aufkommen könnten. Und ich glaube, da braucht es einfach erste Schritte, also erste kleine Schritte. Ich muss ja nicht jemandem sagen, weil ich das letzte Mal irgendwie ganz krass geheult habe, weil mich meine Ex-Freundin verlassen hat oder so. Sondern es fängt ja mit ganz, ganz kleinen Sachen an. Kumpel von mir hat den Geburtstag von seiner Frau vergessen und er wurde in dem Moment so wütend, hey, warum nimmst du den Geburtstag so wichtig? Da zu sagen, hey, ich merke gerade, dass mein ganzer Körper traurig wird weil du mir als Mensch total wichtig bist und ich irgendwie erschüttert bin von meiner eigenen Vergesslichkeit, weil die das nicht widerspiegelt, was du mir wert bist. Mit so Sachen fängt sie an. Wäre auch relativ groß, ne? Aber wir müssen nicht immer den riesen Schritt machen und sagen, so ab heute ist alles anders, sondern mit ganz, ganz kleinen Schritten. Wann kann ich mal meine Verletzlichkeit zeigen? In welchen Momenten passt das? Wo kann ich mich auch mal üben? Wo ist ein geschützter Rahmen? Und dann Erfahrungen machen, die anders sind, als ich es vermuten würde.
Mhm.
Das ist okay. Das Wichtige.
Alles klar, aber da haben wir ein tolles Stichwort, weil wie kann ich mich darin üben, wie kann ich einen sicheren Rahmen schaffen? Ne? Man muss ja auch nicht, ne, ich glaube, es kann Sinn machen, das irgendwie vielleicht erstmal für sich selber in sich reinzuspüren und dann in kleinen Schritten, wie du sagst, ja auch nach außen zu gehen. Aber wie würdest du sagen, oder kann man da vielleicht irgendwie Eckpfeiler aufstellen, wie könnte so ein Rahmen aussehen, um Verletzlichkeit zuzulassen und zu zeigen?
Also ich glaube, der erste Schritt fängt im Inneren an. Ne? Wie rede ich mit mir selber und wie groß ist mein Selbstmitgefühl? Und das schafft so eine Basis nach außen für die eigene Verletzlichkeit. Also wenn ich selber mich für jede Sache, die ich nicht ganz so toll mache in meinem Bewusstsein, verurteile, dann vermute ich natürlich, dass das im Außen auch passiert. Und wenn ich anfange, wenn ich mal was vergessen habe oder was nicht so toll gemacht habe oder tatsächlich einfach auch blöd war in manchen Situationen, wie auch immer, wertschätzen und mitfühlender mit mir selbst umzugehen, dann schaffe ich es auch eher, das zu teilen. Das heißt, das erste ist mal zu beobachten, wie rede ich denn mit mir selbst? Und vielleicht, Leonard, du als Beispiel, wie würdest du sagen, wie redest du mit dir selbst? Bist du mit einem Selbstmitgefühl unterwegs oder bist du selbst mitfühlen, also bist du mitfühlender mit anderen als mit dir selbst?
Ja, gute Frage. Ich bin da ja selber auch voll auf der, was heißt auf der Suche? Ich würde eher sagen im Prozess. Und auch da ist das sehr situativ abhängig. Mhm. Also je nach Situation und mit Menschen, mit unterschiedlichen Menschen ist man vielleicht, klingt jetzt doof, aber ist man halt irgendwie mitfühlender oder empathischer als bei anderen. Und so bin ich, glaube ich, auch mit mir selber in manchen Situationen mitfühlender, wobei ich versuche, also so, es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwie dann in Mitgefühl oder in Selbstmitleid suhlt, sondern dass man eher so liebevoll mit sich selber ist und sagt und sich selber vielleicht irgendwie erlaubt, irgendwas zu spüren. Und da muss ich ehrlich auch zugeben, das versuche ich immer wieder halt, was wir vorhin besprochen haben mit diesem in den eigenen Alltag integrieren beispielsweise oder in einfach in möglichst vielen Situationen präsent zu sein und das wahrzunehmen. Und dann freue ich mich beispielsweise manchmal darüber, dass ich das dann geschafft habe, irgendwas wahrzunehmen. Vielleicht, was auch nicht irgendwie angenehm ist, sondern einfach zu, aber erstmal ein Gefühl zu spüren, das ist, es klingt, also es kostet mich Überwindung, das auszusprechen, aber es ist tatsächlich so. Ich habe halt, in diesem Projekt, Humans Are Happy, das habe ich ja 2017 gestartet und ich bin damals irgendwie als Fitnesstrainer gestartet, mit ganz vielen Zielstellungen konfrontiert und da ging es auch immer stark um Selbstoptimierung und so und ich wollte halt wissen, was ist eigentlich Glück und Glück ist immer so dieses glorifizierte Positive, mittlerweile bin ich da ja gar nicht mehr, aber es war immer eine Auseinandersetzung eher mit was ist, ne, irgendwie was Schönes, man guckt auf was Schönes und so, dann bin ich auch durch den Podcast sehr schnell Richtung, es geht eigentlich um Wohlbefinden und wie ist eigentlich dein Befinden, ne, und das Befinden ist ja das, wo wir dann erstmal dazu kommen, nicht nur, ja, es geht nicht darum, sich möglichst toll immer die ganze Zeit zu fühlen, es geht dann ja in diese toxische Positivitätsrichtung, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich auch viel in den letzten Jahren immer versucht habe, einfach möglichst viel gut drauf zu sein, weil das ja irgendwie mehr Spaß macht. Ne? Aber es ist halt einfach überhaupt nicht nachhaltig. Ne? Und deswegen ist es je nach Situation, freue ich mich manchmal auch, ich freue mich manchmal wirklich, was Negatives wahrzunehmen, weil ich mich freue, was wahrzunehmen irgendwie. das ist ein ganz komischer Twist, dass man das dann wieder irgendwie für sich ins Positive kehrt. Keine Ahnung, ob das jetzt auch wieder
dann. Humans are happy. Passt zum Titel.
Ja, genau. Weiß nicht, ein irgendwo auf irgendeiner Ebene ein sich in die Tasche lügen ist oder so, aber ja, ich versuche einfach selber auch da ja immer mehr tiefer reinzugehen und es zu verstehen und auch negative Gefühle und auch Verletzlichkeit als Schlüssel dann zu sehen, ne, mhm. für auch positive Sachen, beziehungsweise als Schlüssel zu sehen, diesen Regler oder einfach den Raum, in dem das Pendel sich bewegen kann, auszudehnen.
Ja. Ja. Und wir hatten ja gerade von Übungsfeldern geredet, ne?
Ja.
Wie ich das mehr integrieren kann, Schritt für Schritt. Ich würde mir immer Menschen suchen im ersten Moment, wo ich weiß, dass ich recht sicher bin, ne? Und es gibt diese Menschen. Manchmal gibt es die in der Familie. Manchmal ist die Familie aber auch ein zu großes Hindernis. Manchmal gibt es die im Freundeskreis, wo man weiß, eigentlich ist es relativ egal, was hier passiert. Ich werde immer als Mensch gesehen und gewertschätzt. Mein Verhalten wird vielleicht beurteilt, aber ich bleibe im Kern der ich bin in diesem Kreis oder mit dieser Person. Und das ist ein ideales Übungsfeld, um erstmal erste Schritte zu machen. So ein bisschen so, wir erwarten immer von uns auf psychologischer Ebene, dass wir so einmal den Schalter umlegen und dann funktioniert alles. Aber es ist so, als ob du jemandem Basketball in die Hand drückst, der sich kurz vorher ein Video anguckt, wie Basketballspielen funktioniert und sagt, hey, jetzt geh mal raus, sind gerade NBA-Finals, du kannst ja jetzt mitspielen, du hast es gesehen. So funktioniert die Psyche auch nicht. Es ist einfach ein Lernprozess, ein Üben, ein Wiederholen. Und darum fragen wir uns auch manchmal nach 2 Jahren, warum hänge ich eigentlich immer noch in dieser gleichen Scheiße rum und kann es nicht verändern? Ja, weil es ein fucking Prozess ist und du das einschleifen kannst und immer wieder. Und irgendwann wird dir dieser verdammte 3-Punkte-Wurf gelingen, wenn nur noch 2 Sekunden auf der Uhr sind. Und das ist aber einfach ein Weg dahin. Also wir erwarten einfach, dass es nicht irgendwie, dass es einfach alles mit Verstehen zu tun hat, psychologisch. Aber es ist eben leider nicht so. Verstehen ist der erste Schritt und der Rest ist machen, handeln, fühlen, verkörpern, Bewusstsein.
Ja, das ist wahrscheinlich da einfach ein sehr realistisches Bild, ne? Das ist schlecht für Menschen, die eine oder wenn man einen kurzen schnellen Abkürzungsweg gehen will, sondern ja, dass den wahren Erfolg oder wie auch immer man Erfolg dann definiert, gibt es meistens ja einfach erst, wenn man bereit ist, auch viel einzusetzen.
Ja,
total. Aber wo du das gerade sagst, es ist ein stetiges Arbeiten oder Hinschauen. Wenn wir jetzt nochmal ganz an den Anfang gehen, da habe ich ja den Satz begonnen, die Psyche ist, und ich glaube, du hast ungefähr sowas gesagt wie veränderbar, aber zu einem Großteil auch determiniert über unsere Erfahrungen. Mhm. Das bedeutet ja zum einen, also, ja klar, sie ist veränderbar, durch beispielsweise, indem ich neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen irgendwie durch Routinen integriere und dann durch Neuroplastizität irgendwie andere Gedankenautobahnen in meinem Gehirn erschaffe oder so. Aber gleichzeitig hast du ja auch dann so eine Sperre Schranke da verankert und gesagt, aber zum Großteil auch determiniert. Wie würdest du denn da sagen, hat jeder Mensch da gleiche Möglichkeiten, die Pendel-Range zu erweitern oder da seine eigene Psyche irgendwie zu verändern? Oder gibt es da Unterschiede, dass manche Leute einfach grundsätzlich mehr Pendel-Range haben und andere weniger Möglichkeiten?
Also ich glaube, es gibt ein Hier und Jetzt, wo jeder unterschiedlich pendelt. Und das Hier und Jetzt ist determiniert durch unterschiedliche Faktoren. Die Frage ist, wie wichtig ist das für den Einzelnen, der doch was verändern kann, ob er derjenige ist, der nicht so viel verändern kann oder ganz, ganz viel. Weil selbst die kleine Veränderung macht für denjenigen einen großen, großen Unterschied. Deshalb weiß ich gar nicht, ob die Antwort auf die Frage so motivierend ist für die Leute, die etwas verändern oder in die Veränderung gehen. Also so ein bisschen so, als ob man darauf stolz ist, dass man irgendwie 1,95 oder 2 Meter oder 2,5 Meter ist oder 1,65 oder 1,60. Das ist was dann vorgegeben ist. Was wir dann mit der Größe machen, das ist ja das Wichtige. Also wo gehen wir von da aus hin? Und nochmal zu den positiven Gefühlen, die du vorhin angesprochen hast.
Ja.
wir wollen ja die ganze Zeit positive Gefühle und positive Lebenssituationen erfahren und damit sein und eigentlich nur in diesen schwelgen. Mhm. Wenn wir darauf zurückgucken, was hat uns am meisten geprägt und verändert und auch zu einer positiven Veränderung oder zu einem Persönlichkeitswachstum hingeleitet, sind es meistens nicht diese ganz tollen, schönen Erfahrungen, sondern ganz oft Erfahrungen, die sich in dem Moment unangenehm angefühlt haben. Das heißt, diese Erfahrung mehr als richtungsweisend anzunehmen für uns, hilft manchmal, um auch uns anderen Gefühlen zu stellen, die unangenehm sind. Diese Vision von, hey, am Ende ist das, was ich hier gerade erfahre, vielleicht was, was mich zu einer Veränderung anstößt, die mir später in Zukunft guttun wird. Muss nicht immer so sein, ist nicht deterministisch, aber kann.
Mhm. Stimmt. Das ist ja auch nochmal eine Sichtweise, die das vielleicht einfach einfacher macht, auch negative Dinge positiv da zu sehen. Aber ich finde den Sprung, den du gerade eben gesagt hast, nochmal total spannend. Mit dem Beispiel mit der Körpergröße. Ein Mensch, der 1,65 ist und jemand, der 2,5 Meter ist, das ist ein großer Unterschied, aber da hat ja niemand von denen was für getan. Und ist das so, wenn es darum geht, Gefühle zu spüren? Oder es gibt ja Menschen, die nehmen beispielsweise emotional unfassbar viel wahr und es gibt andere Leute, die sind eher wie so ein Stein.
Ja.
Ist es so, dass manch, also dass so die Intensität, wie wir Gefühle wahrnehmen, auch zum Teil angeboren ist oder schon vor der Geburt festgelegt ist, genetisch irgendwie determiniert ist?
Ja, da gibt es eine genetische Determinante, klar. Aber die ist nicht alles entscheidend. Das ist so ein bisschen wie Intelligenz, ne? Also
ja.
Ein Teil davon ist, wie bist du aufgewachsen? Teil davon ist das genetische Set, was du mitbekommen hast. Teil davon ist dann wiederum, wie bildest du dich als Erwachsener? Zu was bist du bereit? Da spielen so viele Faktoren mit rein. Und was machst du denn, wenn du jemand bist, der irgendwie mit einem kleinen Set auf die Welt gekommen bist, aber trotzdem eine geile Erziehung erfahren hat in dem Sinne und trotzdem happy bist, ne? Also die Frage ist, was machen wir damit? Also das nur zu wissen reicht ja nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Mhm.
Und ich will verstehen, wo wollen wir mit der Frage hin?
Ich glaube, das war gerade erstmal so, erstmal Interesse, wie sind da die Voraussetzungen? Und ich kann das total verstehen, beispielsweise, wenn ich jetzt, wenn ich erstmal eine kleine Range habe und beispielsweise ein bisschen Pendelstrecke erweitern kann, ne, dann habe ich ja relativ gesehen, trotzdem eine große Steigerung gehabt. Aber sobald man dann wiederum im Kontakt nach außen ist, weil wir sind ja nicht nur in uns alleine, sondern wenn ich mich jetzt mit Menschen umgebe, die einfach da ganz andere Pendel-Ranges haben, dann kann es ja sein, dass man da nie hinkommt. Und das war eigentlich gerade meine Frage, ne, wo ich hin wollte. Wie viel kann ich selber eigentlich beeinflussen und was nicht? Und natürlich ist dann, egal wie es ist, die immer auch wichtig, wie gehe ich damit um, ne? Was mache ich mit dem?
Ja.
Aber das war, also meine Frage hatte gerade darauf abgezielt, wie es dann, wie man es quasi wahrnimmt oder wie sich da vielleicht die Wahrnehmung darauf ändern kann, wenn dann eben Menschen im Außen dazukommen, die ja auch ganz andere Voraussetzungen genetisch haben und andere Erfahrungen und Erziehung und so weiter.
Ja, insgesamt können wir alle unsere Pendel relativ weit zum Ausschlag bringen. Es gibt so eine ganz kleine Gruppe an Leuten, für die ist das sehr, sehr schwer möglich. Die hat eine Erziehung erfahren, wo sie sozial so vernachlässigt wurde, dass sie bestimmte Teile von Mitgefühl, Empathie nicht entwickeln kann. Das geht schon fast in die psychopathische Richtung. Aber gehen wir mal von dem Normalfall aus. Das sind, würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, 99,8% der Menschen, also 998 von 1000. Die können ihren Pendelausschlag sehr, sehr weit bewegen. Ob die den jetzt noch ein bisschen weiter bewegen können als andere, sehr, sehr fraglich. Die Frage ist ja auch immer, wenn du nur den Kontrast wahrnimmst, ist es für dich ja total geil, wenn du auf einmal statt einer 2 auf 4 pendelst und wenn jemand davor schon auf einer 6 gependelt hat und dann auf einer 8 pendelt, ist es für den im Verhältnis weniger, ne?
Ja.
Also wir nehmen die Kontraste wahr. Darum von wo aus wir starten, ja, ist berechtigt und cool, aber eigentlich nur relevant, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wenn wir uns mit uns selber vergleichen und in uns selbst drin bleiben. Und das ist eigentlich die beste Form des Vergleichs. Dann spielt die absolute Ist-Situation gar nicht so eine Rolle.
Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade, während wir darüber sprechen, ich finde es selber super wichtig und auch mega interessant, deswegen habe ich ja so Bock auf dieses Gespräch und auf dieses Thema auch, aber gleichzeitig kommt mir gerade der Gedanke, das ist doch auch wieder so, oder wo ist jetzt der Grad, ne, so von Selbstoptimierung und kritischer Selbstreflexion, ne, also geht's...
Ja, also kann ich dir genau sagen...
Ja, okay, gerne, ich bin gespannt.
Es gibt ein bisschen Unterschied... Selbstmitgefühl, beziehungsweise wir reden ja über Verletzlichkeit,
ja.
Als Instrument zu nehmen. Und da ist es dann keine Verletzlichkeit, sondern instrumentalisierte Verletzlichkeit, ne? Hey, ich zeig mich jetzt verletzlich, damit der andere was über sich preisgibt. Ich zeig mich verletzlich im Dating-Game, damit ich das Herz des anderen schneller erweiche. Ich zeig mich verletzlich in der Öffentlichkeit, weil das gerade irgendwie Uso ist und mich alle dann als total empathisch wahrnehmen. Oder ich geh dahin, wo es wirklich unsicher ist, wo es wirklich weh tut. Wenn ich sage zum Beispiel, hey, beim letzten Date mit dir habe ich mich verletzlich gezeigt, weil ich mich eigentlich bei dir einschmeicheln wollte und mich zu unsicher gefühlt habe, das über einen anderen Weg zu machen. Ich habe eigentlich gedacht, so wie ich mich normalerweise verhalte, es reicht nicht, dass du mich magst. Das wäre wirkliche Verletzlichkeit. Wenn man es nicht schon wieder instrumentalisiert und sagst, das ist die zweite Stufe. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, glaube ich, ein bisschen noch eine andere Ebene, weil was ich gerade gedacht hatte, war, warum mache ich das? Ne? Mache ich das einfach nur, um möglichst, also jetzt natürlich, wenn ich es jetzt instrumentalisiere, weil ich irgendwie im Außen dann irgendeine bestimmte Resonanz von Menschen, bei Menschen auslösen will, dann ist es das eine. Aber vielleicht mache ich das ja auch, ja, also mache ich das, weil ich selber Kontrast wahrnehmen möchte und weil ich mich selber irgendwie spüren möchte und irgendwie verstehe, dass mein Leben dann intensiver ist, weil ich einfach insgesamt eine größere Farbpalette habe oder eine höhere Pendelrange, ja, oder was auch immer. Oder mache ich das, weil es irgendwie vogue ist, daran gerade zu arbeiten. Ne? Also ich meine, vor 10 Jahren oder so war irgendwie Fitness und solche Geschichten, glaube ich, noch eher so dieses Selbstoptimieren-Ding. Und jetzt habe ich das Gefühl, das geht viel ins Innen. Und ich habe mich einfach gerade, glaube ich, laut gefragt, ne, wo ist, also macht man das einfach, um sich selber so als Menschen voll zu spüren? Und ja, keine Ahnung. Habe aber auch keine wirkliche Antwort oder worauf ich da gerade will. Es war vielleicht
ja, ein bisschen. Ja, nee, aber ich verstehe den Gedanken und ich würde ihn mal interpretieren, so wie ich ihn verstehe.
Ja.
Es ist so ein bisschen so, als ob du dich gesund ernährst. Ernährst du dich, aha, gesund und machst so die ganzen, ich esse jetzt Chiasamen und Goji-Bären und so den ganzen Kram, weil das so das Gesündeste ist und weil das wirklich nur mich gesund ernähren lässt. Oder sagst du, hey, ich kann mich auch gesund ernähren, indem ich regional esse und einfach irgendwie rote Beete aus dem Garten ziehe. Und genau das kannst du eigentlich auch beim Thema Verletzlichkeit machen. Ne? Machst du Verletzlichkeit, weil es gerade irgendwie ein Trendthema ist? Ja, meinetwegen. Aber trotzdem wird's auf dich einzahlen und dir gut tun und auch den Menschen um dich herum. Weil das Allerwichtigste, was zur Lebenszufriedenheit beiträgt, ist nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder wie viel Erfolg wir hatten oder wie viele Oscars wir gewonnen haben oder mit wie vielen Frauen wir geschlafen haben oder was auch immer, sondern wie sind die Beziehungen, die wir geführt haben? Und Verletzlichkeit ist einer der wichtigsten Faktoren für gutes Beziehungsleben miteinander, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Für wen mache ich's? Ja, für mich selber, auch für die Menschen in der Umgebung und für ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht irgendwelche Steine sind, sondern verletzliche Wesen, die in der Interaktion funktionieren und in der Resonanz. Klar, kann es ein neuer Trend sein, aber was für ein geiler Trend. Und auch Gucci-Bären schmecken gut, ne? Was für ein geiler Trend, wenn uns das mehr zu uns selbst und zu anderen führt, dann liebe ich diesen Trend. Und dann ist es für mich auch ziemlich wurscht, ob es ein Trend ist oder nicht, sondern dann finde ich, hat es seine Berechtigung und verdient es, nach vorne getragen zu werden.
Ja, fair point. Also es ist ja macht Sinn an der Stelle. Du hast ja gerade nochmal gesagt, dass Beziehungen, beziehungsweise dass Verletzlichkeit zeigen zu können, die Qualität von Beziehungen extrem aufwertet. Mhm. Und vorhin hast du das Beispiel einmal ja gebracht, wenn ich jetzt mich verletzlich zeige, dann, oder wenn jemand anders sich verletzlich zeigt, dann fühle ich mich der Person in der Regel viel stärker hingezogen. Aber was spielen da noch für Faktoren eine Rolle? Also warum macht Verletzlichkeit Beziehungen besser? Weil es authentischer ist einfach? Oder was gibt es da für Gründe?
Wir alle wollen gesehen werden. Eigentlich geht es ja immer nur darum, gesehen zu werden. Ob ich Instagram verfolge und da 100.000 Likes habe, oder ob ich Präsident bin von irgendeinem Land und dort der mächtigste Typ und im Fernsehen ausgestrahlt werde. Das ist eine perverse Form von gesehen werden. Aber eigentlich geht es um uns Menschen immer darum, gesehen und geliebt zu werden. Und wie können wir jemand anderes gut sehen und gut lieben? Indem er sich zeigt und indem er seine Facetten zeigt. Und das schaffen wir durch Verletzlichkeit, nämlich uns zeigen in unserer ganzen gesamten Qualität und nicht nur in den Momenten, wo wir gerade gewinnen und wo wir Pokale nach oben halten, sondern auch in den Momenten, wo wir auf dünnem Eis sind, uns unsicher fühlen und eigentlich all das, was wir nie nach außen hin tragen, weil wir denken, das ist nicht liebenswert, das ist der Teil, für den uns andere Menschen missachten, wenn wir den in uns tragen und verheimlichen, dann sind wir es wert, geliebt zu werden. Und wenn wir diese Matrix umkehren, dann werden wir merken, okay, wir werden für all das gesehen, was wir sind als Menschen. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an.
Wahnsinn, ja. Das hat mir gerade voll geholfen, die Antwort. Also es macht voll Sinn einfach. Aber ich habe sie so noch nie betrachtet. Vielen Dank.
Gerne.
Stark. Was war so dein Main Learning oder vielleicht so dein größter Aha-Moment in der Auseinandersetzung mit diesen Themen? Hattest du da mal irgendwie so einen Moment? Also ich fand das gerade, was du gerade zum Beispiel deine Antwort gerade eben macht für mich voll Sinn und ist wie so ein Aha-Moment, ne? So, weiß jetzt nicht, ob es der allergrößte ist im gesamten Humans Are Happy Ding, aber in deiner Auseinandersetzung mit der, sage ich jetzt mal, Psyche des Menschen und den Themen, in denen du da unterwegs bist, hattest du da so Sachen, wo du sagst, ach krass, das da ist irgendwie mal ein Knoten geplatzt, da habe ich so eine Art Groschenfall gehabt?
Ja, also ich habe mir natürlich meinen Lebensweg angeguckt und ich bin in vielen Punkten sehr, sehr verschlossener Mensch auf einer bestimmten Ebene. Ne? Dadurch, dass ich alles psychisch verstehen möchte und auch damit kontrollieren möchte, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich bestimmte Gefühle nicht wahrnehmen will, sondern sie verstehen möchte. Und fühlen und verstehen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und das war ein Aha-Moment, diesen Mechanismus erstmal in mir zu erkennen und damit auch eine Grundlage zu schaffen für Verletzlichkeit. Das heißt, Verletzlichkeit auch zu leben und nicht nur aus dem Verständnis heraus so, jo, okay, das ist eine gute Sache, die mache ich jetzt mal, weil ich weiß, das ist eine gute Sache. Das ist das eine. Das andere war, dass ich ein De-Armoring-Training gemacht habe. Das ist so ein, das macht jeder unterschiedlich. Es gibt indigene Kulturen, die denken oder die glauben daran, dass bestimmte emotionale Punkte im Körper, wenn wir bestimmte Themen nicht verarbeiten, als Energiepunkte gespeichert sind. Und die drücken auf diese Punkte so lange, bis die Energie wieder Fluss hat. Mag man dran glauben oder nicht. Ich habe es gemacht und war danach ultra offen für all das. Und bei mir war so eine Art Panzer auf der Brust drauf. Das heißt, der Typ, der das mit mir gemacht hat, hat wirklich eine Dreiviertelstunde mit vollem Gewicht, voller Kraft auf meinem Brustkorb gehangen und auf meiner Brust quasi, wo das Herz ist, draufgelegen. Und danach war ich das erste Mal tatsächlich ultra feinfühlig für so diese ganzen Qualitäten und habe ganz, ganz viele Gefühle wahrgenommen, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Ne? Also, dass bestimmte Sachen physisch verankert sind, das wissen wir. Ich habe nicht gedacht, dass es so funktioniert, aber bei mir hat es funktioniert. Kann auch eine Einzelerfahrung sein. Das hat mir die Augen geöffnet für die Qualitäten, die einfach so vorhanden sind. Und das andere sind ganz, ganz viele Babyschritte, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe eine Tochter bekommen und gemerkt, was bedeutet es eigentlich, das erste Mal wirklich verletzlich zu sein? Weil verletzlich bist du klar für dich selber, aber wenn du denkst, irgendwas passiert deinem Kind, das ist nochmal eine ganz neue Qualität der Verletzlichkeit. Also ganz, ganz viele Erfahrungen haben dazu geführt oder mal Gefühle mit Menschen zu teilen, ne, auf eine ganz intensive Art und Weise. Also es waren alles so Mini-Steps, die sich zu einem Bild geformt haben. Und ich kann nicht sagen, dass dieses Bild fertig ist, aber die Farbe ist nicht getrocknet und ich kann immer weiter daran malen.
Schöne Metapher. Was, das klang gerade super spannend. Wie, was war das für, du hast gesagt, irgendwie die Armoring Training oder?
Genau, es hat verschiedene Namen, aber es funktioniert am Ende, die Armoring, funktioniert in indigenen Kulturen so, in manchen, da gibt es Kulturen im Amazonasgebiet, dass die davon ausgehen, dass du energetischen Fluss hast und wenn du deine Gefühle nicht zulässt und das auch über längere Zeit, dann gibt es eine Blockade, eine energetische und die kann sich in bestimmten Punkten in deinem Körper äußern und wenn du dann anfängst, auf diese Punkte zu drücken und dafür musst du die natürlich erkennen, kann das wieder freigesetzt werden und der energetische Fluss kann in deinem Körper stattfinden. Bei sowas denke ich mir immer so, die Leute sagen, ja, okay, ist vielleicht nicht möglich und das ist Bullshit und so. Ja, mag sein, dass das für die Leute Bullshit ist, ist auch völlig fein für mich, aber ich finde immer ausprobieren und mal gucken, wie ist es für einen, wie wirkt das? Und es gibt so viele Dinge, die wir vor 100 Jahren für Bullshit gehalten haben. Also wenn jemand einem gesagt hätte, dass wir hier gerade unsere Stimmen aufnehmen und uns dabei sehen, obwohl wir nicht an einem Raum und an einem Ort sind, hätte es niemand für möglich gehalten.
Ja.
Ich glaube, wir wissen ganz, ganz viele Sachen noch nicht, die wir vielleicht jetzt heute als Bullshit abtun, die aber möglich sind. Also das beste Beispiel ist Epigenetik, da könnte ich 1000 Jahre drüber reden und denke mir so, wie fucking ist das möglich? Aber es ist möglich.
Was meinst du damit?
Ich hatte ja vorhin das Beispiel von Eva Schipisi genannt, ne? Die Holocaust-Überlebende ist und die hat ganz bestimmte Bilder gesehen als 14-Jährige. Die hat in diesem Haufen gelegen von toten Menschen und hat Skelette gesehen und Augen, die ausgehöhlt waren und Augen, die rausgekommen sind aus den Skeletten. Und ihre Tochter hatte eine Angststörung entwickelt, obwohl die Mutter 50 Jahre nicht über ihre Erlebnisse geredet hat. Das heißt, sie hat eine Angststörung entwickelt und konnte zwei Sachen nicht sehen, die Eva Chippisi erlebt hat, nämlich Blut auf weißen Fliesen. Da ist sie einfach ohnmächtig geworden. Und das andere sind abstehende Augen bei Menschen. Da hatte sie einfach eine ultra krasse Aversion und eine Angst auch gegen. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich entstehen?
Das ist wirklich spannend. Wie kann das sein? Ich will das jetzt auch wissen.
Wie kann das entstehen, wenn die Mutter nie darüber geredet hat und auch nicht über ihr Erziehungsverhalten, oh Gott, da sind Fliesen und das Blut, auch nicht darüber, ihr das beigebracht hat. Das heißt, es muss eine genetische Komponente, eine Sprache geben innerhalb der Genetik, die das, diese Angst weitergegeben hat. Und wie kann das funktionieren? Alle Eizellen einer Frau sind ja angelegt ab der Geburt. Und das heißt, die bespeichern auch bestimmte Informationen, bestimmten Stress, bestimmte Erfahrungen, die wir machen und werden damit mit der Geburt eines Kindes weitergegeben. Und wie detailliert das ist, zeigt das Beispiel von Eva und ihrer Tochter. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und das hätten wir vor 50 oder 100 oder 150 Jahren never ever für möglich gehalten. Und wenn wir in dieses Feld weiter reingehen mit der Forschung, werden wir andere Sachen entdecken, wo wir denken, wie geht das? Aber es geht. Unser System Mensch und die Welt ist so viel komplexer, als dass wir sie verstehen könnten mit dem, was aus dieser Welt entstanden ist.
Absolut. Ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel für was du gerade auch als ersten Aha-Moment bezeichnet hast, diesen Kontrast oder beziehungsweise dieses, ich will alles verstehen, ich will alles auf einer rationalen Ebene erfassen, das löst bei mir eine Resonanz aus, weil ich auch tatsächlich ja sage, ich will irgendwie diese ganzen Themen irgendwie verstehen und auf einer logischen, rationalen Ebene verständlich machen und komme dann irgendwie so langsam dahinter, ja, nee, aber manches, also man kann es auch nicht ganz trennen, fühlen und verstehen und ja, auch was, also Dinge, die wir jetzt nicht irgendwie greifbar darlegen können, so, dann werden sie schnell abgetan, aber wenn man irgendwie hinfühlt, dann wären die doch da. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie nochmal ein ganz schönes Bild. Wie hast du das denn dann geschafft, als du diese Erkenntnis hattest mit dem Aha-Moment?
Ja.
Ach krass, wie geht das?
Ich würde sagen, ich schaffe es immer wieder, ne? Es gibt nicht so diesen Umbruchmoment, ab jetzt bin ich verletzlich, by the way, sondern ich schaffe es immer mehr, in diese Situation reinzugehen, ne? Wenn ich einen Streit mit meiner Ex-Freundin habe, nicht reaktiv zu sein, sondern zu gucken, hey, wie fühlt sich das denn gerade an und kann ich ihr das sagen und warum fühlt es sich für mich so an? oder meinem Vater mal nach langer Zeit zu sagen, dass er mir wichtig ist und wie ich dann wirklich über ihn fühle und dass ich es schade finde, dass wir uns gerade wenig sehen und dass ich mir da ein anderes Zusammensein wünsche. Oder meinem Kumpel, wenn wir eine Situation haben. Wir hatten letztens eine geschäftliche Situation, wo ich das Gefühl habe, er hat mir einen reingewirkt nach dem, was nicht geklappt hat. Und er hat in dem Moment angefangen zu weinen, als ich ihm das gespiegelt hatte. Und wir hatten so einen krassen, innigen Moment. Das heißt, es ist immer wieder was ich erprobe und erlebe. Und es ist nichts, was man schaffen kann in dem Sinne. Es ist nicht einen Job zu bekommen oder jetzt habe ich 3.000 Euro netto verdient oder irgendwas, sondern es ist einfach ein Prozess und auf dieser Reise bin ich. Ich bin auf jeden Fall kein Master, aber ich schärfe mein Bewusstsein und ich übe.
Mhm. Ja, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt. Also da könnte ich für mich selber so unterschreiben und ich glaube, da habe ich jetzt schon wieder das Pendel auf dem im Kopf kurz die Wörter sortieren, und dann kommt wieder der Punkt, wenn man relativ, ne, irgendwie von einer 2 auf eine 4 kommt und der andere von einer 6 auf eine 8, ja, stimmt, dann ist da einfach wichtig, auf dem Weg zu sein und sich damit sich selber, wenn man schon sich vergleicht mit sich selber.
Ja, und vor allem, was bringt das, ne? Wir sind so oft im Außen, was bringt uns das zu sehen? Was kann der andere jetzt und macht uns das 1 Gramm glücklicher? Ziemlich sicher nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass der Blick nach außen oder einfach die permanente Konfrontation mit was ist bei anderen möglich, so ein bisschen den Blick für das eigene Pendel oder für die eigenen Themen vielleicht grundsätzlich verzerrt. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist, es geht gar nicht darum, dass man sich jetzt vergleicht und irgendwie sagt, irgendwie, keine Ahnung, wer ist jetzt hier verletzlicher oder wer kann am besten seine eigenen Gefühle wahrnehmen oder die vielleicht auch aushalten oder welcher Mensch ist hier der achtsamste oder so. Ich glaube, dass es jetzt nicht so oft so ein Wettkampfgedanke ist. Ich glaube aber, wenn dadurch, dass es oft ein Thema ist und wir beispielsweise sehen, oh, es gibt Menschen, die sind so super achtsam oder die sind so ganz toll aligned mit ihren Gefühlen, dass das ein Zerrbild auslöst von was ist normal und dass das wiederum dann auch vielleicht in Druck resultieren kann.
Ja, du, und mit wem vergleichen wir uns, ne? Und wie vergleichen wir uns? A, ich finde, der beste Vergleich ist immer mit sich selber. Und B, ja, gucken wir uns nie die ganze Facette des Menschen an. Wenn wir irgendwie eine Frau sehen auf der Straße und denken, wow, die sieht ja toll aus. Die muss wahrscheinlich ein total schönes Leben haben. Wissen wir gar nicht. Die sieht im ersten Moment vielleicht gut aus, aber vielleicht hat die andere Aspekte, wo sie gerade struggelt. Ne? Oder, ich meine, Eckhart Tolle, auch nur eine Sache, die ich vom Hörensagen von jemandem mitbekommen habe, der beim Seminar war. Ne? Eine neue Erde und jetzt 2 fantastische Bücher, die wirklich ultra mindblowing sind. Ein Typ, wo man denken würde, der ist Nirvana, der hat es schon geschafft, der ist eigentlich schon erleuchtet. Dann gibt es andere Komponenten, wo es bei dem nicht so funktioniert. Der wurde mal gefragt, wie sein Sexualleben aussieht mit seiner Frau und seine Frau hat für ihn geantwortet und meinte, nicht vorhanden. Könnte fucking Rumor sein, aber es gibt keinen Menschen auf der ganzen verdammten Welt, wo alles aufgeräumt ist und funktioniert. Fragt den Dalai Lama mal über Kindererziehung, weiß er nicht. Ne? Ja. Weil er da keinen blassen Schimmer hat. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, der alles sortiert hat und immer im Hier und Jetzt und alles ganz, ganz toll hat. Es gibt Menschen, die leben bestimmte Qualitäten und das leben die auch super, super gut. Was bringt der Blick ins Außen? Das lenkt nur ab von dem, was im Inneren gerade passiert. Und klar ist es komfortabel und klar mache ich den auch sehr, sehr gerne und immer wieder. Aber es ist am Ende nur eine verdammte Ablenkung.
Ja. Ja, 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 wobei es auch
und manchmal Inspiration,
Impuls ja. ist. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist manchmal halt auch, ne, Impuls und kann ja auch Dinge anregen, ne, inspirieren, wie du sagst. Aber ja, auch das ist wahrscheinlich jedes Mal ein Prozess und nicht abschließend zu beantworten und das muss man auch nicht. Das ist schon okay. Ich glaube, wir haben da jetzt aber auch einiges mit drin. Ich hätte noch mal zum Abschluss 2 ganz kurze Fragen für dich, aber ich wollte einmal vorher fragen, haben wir jetzt hier gerade Richtung Verletzlichkeit oder irgendwie Gefühle wahrnehmen und das einmal im Innen und dann gleichzeitig in Kontext setzen mit dem Außen? Irgendwo noch ein Thema, wo du sagst, oh, das wäre jetzt aber noch wichtig?
Ich glaube, wir sind ganz gut durch. Also, ist ganz rund. Was ich empfehlen würde zum Thema Verletzlichkeit, ist auf jeden Fall der TED-Talk von Brené Brown. Die ist ja so quasi die Päpstin bei dem Thema. Kommt aus selber aus einer texanischen Familie, wo Verletzlichkeit auf die Porch gehen hieß, mit einem Schussgewehr, mit einem Gewehr und rumballern. Und ich finde, sie trägt das ziemlich cool vor, auf eine sehr amerikanische Art und Weise. Ne? Muss man mal gucken, wie passt das zu dem Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind. Aber würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
Können wir in den Shownotes einfügen, dann ist der da direkt. Okay, cool. Ich habe es gerade schon gesagt, zwei kurze Fragen. Und die erste schaut mal so ein bisschen auf dich persönlich. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
Puh, vielleicht sowas wie hell und dunkel, Wetter ändert sich, aber der Himmel nicht.
Nehmen wir. Und über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Warum will ich das, was ich will? Was will ich wirklich?
Nice. Vielen, vielen Dank dir. Ja, ich möchte dir gerne das letzte Wort geben, wenn du möchtest.
Dankeschön. Ich finde, wir haben so viel geredet und waren in so vielen Themen drin. Das muss auch erstmal ein bisschen sacken, auch bei mir.
Das war die 30. Folge bei Humans Are Happy. Und bevor du jetzt abschaltest, danke ich dir erstens fürs Zuhören und freue mich, eine, wie ich finde, richtig tolle Ankündigung machen zu dürfen. Denn in der nächsten Folge habe ich wieder den Menschen zu Gast, der auch mein allererster Interviewpartner im Humans Are Happy Podcast war, nämlich den Begründer des Schulfaches Glück, Dr. Ernst Fritz Schubert. Wir werden in der nächsten Folge das Thema Wohlbefinden um einen wichtigen Aspekt erweitern, als es bisher in diesem Podcast behandelt wurde. Wir sprechen über den Unterschied zwischen subjektivem Wohlbefinden und psychologischem Wohlbefinden, wie dieses entsteht und inwiefern beides für die Entstehung von seelischer Gesundheit entscheidend ist. Um das Gespräch nicht zu verpassen, abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich sage bis dahin, dein Leo. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin. Dein Leo.